Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich eine Reise auf die Malediven. Aber nicht ins Touristenparadies, sondern in eine halb abgesoffene, heruntergekommene Hauptstadt mit ebensolchem Personal, wie es sich der Schriftsteller Roman Ehrlich für seinen oberdüsteren Zukunftsroman Malé ausgedacht hat. Was ihn da geritten hat, fragen wir Roman Ehrlich selbst. Er ist unser Gast in dieser Lesart. Erst seit gut 10 Jahren ist Roman Ehrlich in der literarischen Welt unterwegs, aber von Beginn an und fortlaufend enorm erfolgreich mit mehreren preisgekrönten Romanen. Jüngst stand sein neuester auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Und dieses Buch, Malé, haben wir jetzt eher auf unserem Studiotisch, an dem auch Roman Ehrlich Platz genommen hat. Guten Morgen, willkommen in Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen. Ja.
Wann waren Sie denn das letzte Mal auf den Malediven?
Persönlich und so körperlich noch gar nicht.
Hätte man aber wirklich gedacht, ich dachte sogar, Sie sind ein Taucher, weil so viel über Wasser und Unterwasser erzählt wird und so viele Experten wissen, in diesem Roman Malé ist, das ist ja die Hauptstadt der Malediven, dass man denkt, der Mann war da.
Es ist alles angelesen, erfunden und behauptet.
Es macht aber jedenfalls überhaupt keinen Spaß auf Ihren Malediven, Herr Ehrlich. Wir sind zeitlich so ungefähr um 2040 rum. Ihr Malé, die Hauptstadt, ist nur noch ein Dreckloch, halb unter Wasser. Die Luxushotels nur noch Ruinen, Verwahrlosung allenthalben. Wie haben Sie sich denn dieses triste Setting so aus der Ferne ausgedacht?
Ja, also ich bin tatsächlich zuallererst auf diese Stadt gestoßen, als ich eigentlich nach anderem suchend im Internet unterwegs war und dann auf so Google-Karten gesurft bin, würde ich sagen. Und dann ist mir diese Stadt das erste Mal aufgefallen. Dann habe ich gesehen, es gibt in diesem Inselparadies eine Insel, einen Ort, der halt so komplett bebaut ist bis an den Rand mit hohen Häusern. Und das ist eben die Hauptstadt. Und das ist aber halt so eigentlich wie so der Anti-Ort zu diesen touristischen Idyllen, von denen ich halt auch nur gelesen hatte bis dahin oder sie auf Bildern gesehen hatte. Und dann war mir klar, okay, das muss eigentlich der Ort sein, in dem diese nächste Erzählung spielt, die ich schreiben will. Und dann eben den Versuch zu unternehmen, das nochmal einmal umzudrehen. Also halt diese Stadt zu einem Sehnsuchtsort zu machen für eine spezielle Gruppe von Leuten, die halt irgendwie ihren Ort noch nicht gefunden haben, auf der Suche sind nach was anderem.
Ja, genau. Sie sind mal für ein Reportagetagebuch, das ist auch erst für jüngere Zeit erschienen, 40 Tage auf einem Containerschiff über die Weltmeere bis nach China gefahren. Ich hatte dann irgendwie sofort den Gedanken, ja, vielleicht hat er da die Inspiration für diese exotische Reise jetzt in dieses Malé bekommen.
Nee, also da war tatsächlich dieser Malé-Roman schon begonnen. Ich hatte schon angefangen, den zu schreiben. Und als das Containerschiff dann auf dem Indischen Ozean unterwegs war, sind wir auch tatsächlich einmal so nah an den Malediven vorbeigefahren, dass sie mit dem Fernglas am Horizont erkennbar waren. Aber eben näher bin ich ihnen nie gekommen. Aber vielleicht war das Schiff, also dieses Containerschiff, auf dem wir waren, dann doch nochmal eine gute Inspiration oder Recherche, weil es eben halt so einen besonderen Einschluss ja auch bedeutet, auf so einem Schiff unterwegs zu sein. Und das dann für mich auch die Grundlage war, mir vorzustellen, wie es wäre auf so einer Insel, die dann auch eben nicht mehr angebunden ist an den Rest der Welt.
Und dort, also in dieser verschlammten Trümmerlandschaftsstadt Malé, da tummelt sich eine Anzahl Ausgestiegene, eine bunte Mischung international verlorener Seelen, würde ich es mal sagen. Wer sind denn diese Menschen und was haben die denn dort verloren?
Na, das sind verschiedenste Leute, eben wie Sie auch sagen, aus allen möglichen Weltregionen. Und ich denke, die meisten sind auf die Insel gekommen, eben weil sie auf so eine Art heruntergekommen ist, weil sie quasi so kurz vor dem Untergang steht, weil die Regierung gestürzt wurde. Die meisten Bewohner, also ursprünglichen Bewohner, sind abgewandert. Und dadurch ist die Stadt eben nochmal zu so einer Art neuem Sehnsuchtsort geworden, weil in sie noch alles Mögliche reinprojiziert werden kann. Also sie ist halt, wie man sich vielleicht jetzt irgendwie so ausmalen würde, warum man zum Beispiel nach Kuba reisen wollte, jetzt in dieser Gegenwart, dass man einen Ort hat, so, der auf eine Art schon nicht mehr so richtig gut funktioniert, aber der vielleicht so quasi ein gefallener Ort ist oder sein könnte und an dem dann etwas Neues möglich wäre oder ein anderes Leben möglich wäre, zumindest halt für die vielleicht mit den Regeln an den geordneten Orten nicht so gut zurechtgekommen sind bisher.
Im Roman heißen die auch wirklich die Ausgestiegenen. Und interessanterweise werden die aber versorgt von sogenannten Eigentlichen. Das ist eine geheimnisvolle Miliz, die von einem ehemaligen Luxuskreuzschiff aus agiert. Ja. Wer sind denn die nun wieder und warum heißen sie die Eigentlichen?
Ja, also die Eigentlichen werden sie genannt von den Ausgestiegenen. Also die Leute, die sich dort angesammelt haben, die bezeichnen sie als die Eigentlichen, weil die eben die eigentlichen, die Inseln eigentlich kontrollieren und beherrschen. Also diejenigen sind die, von denen auch das Leben da in gewisser Weise abhängt, weil die versorgen diese Gesellschaft mit dem Nötigsten an Nahrungsmitteln, mit Benzinlieferungen. Und es gibt so Deals, die sie geschlossen haben, die eben dazu führen, dass es möglich ist, noch auf dieser, in dieser Inselstadt zu leben und quasi das Mindeste an Grundversorgung zu haben.
Diese Eigentlichen, die sind eine bewaffnete, brutal skrupellose Truppe. Aber an einer Stelle heißt es interessanterweise, die Eigentlichen haben den Stützpunkt ihrer Operationen aus überwiegend praktischen Gründen auf diese maximal perverse Ausformung des zerstörerischen Tourismus verlegt, den sie zutiefst verachten als das schlechteste Verhältnis, das der Mensch zur Welt nur haben kann. Sind die Eigentlichen also doch die Guten?
Naja, also sie sind auf jeden Fall nicht die Bösen. Also es gibt in diesem Buch halt eben auch diese Gegenüberstellung nicht auf diese Art. Also es sind eben Milizionäre, die kontrollieren da die Insel, auch den Handel über die nördlichen Atolle. Also die Malediven sind eben da auch so im Indischen Ozean so ein Handelsdrehkreuz und haben eben aus der Erfahrung der Vergangenheit ein spezielles Verhältnis zu dem Tourismus, zu Kreuzfahrtschiffen, eine Haltung dazu, was sie jetzt eben nicht zu den, wie gesagt, also nicht zu den ultimativ Bösen in diesem Buch macht, sondern die sind ambivalent wie die anderen Charaktere auch.
Womit wir ja bei dem gesellschaftspolitischen brisanten Stoff wären. Massentourismus, Klimawandel. Es gibt versprengt im Roman immer wieder Flüche gegen den Massentourismus von einzelnen Helden. Mittlerweile gibt's ja schon so dieses Genre Climate Fiction. In dieser bitterbösen Variante, wie Sie das jetzt inszenieren, Herr Herrlich, würde ich hier einen Roman gar nicht zurechnen, denn da leuchtet eigentlich kein Lichtlein der Hoffnung, nirgends over and out ist das alles. Also einen Klimaroman wollten Sie nicht schreiben, oder?
Genau, also es ist jetzt kein Klimaroman, der darauf irgendwie beschränkbar oder zurückzuführen wäre. Also es ist natürlich die Folie, vor der das spielt, ist eben einer der Orte, die vom Klimawandel am stärksten bedroht sind, die am Untergehen, eine Insel am Untergehen. Und dann geht es aber um sehr viel mehr als das natürlich. Also es geht um diese einzelnen Schicksale, es geht um die Geschichten der Leute, die dort ausgestiegen sind und eben vielleicht so um ein Weltverhältnis oder um die Frage, wie und warum man leben möchte, auch im Angesicht der Zerstörung.
Wir dürfen keine Pointen verraten, aber der Roman beginnt schon mal recht drastisch, wie so ein düsterer Actionfilm, habe ich mir vorgestellt. Ein Mann sitzt gefesselt auf einem Stuhl, geknebelt, irgendwie mit Klebeband und das Wasser steigt empor. Das ist so die Opening Scene. Ich habe das auf dem Balkon im Urlaub gelesen und wurde immer faszinierter von dieser morbiden Untergangsstimmung. Ich musste so an so Filme denken wie Waterworld auch oder Snowpiercer oder On the Road von Cormac McCarthy, wo man ja auch eigentlich vom Balkon springen will, wenn man die gelesen hat. Wie haben Sie sich denn selbst in diese ja wirklich finstere Stimmung reingeschrieben?
Ja, also das würde ich sagen, passiert dann tatsächlich beim Schreiben. Also sobald der Ort einmal gefunden ist, führt ja auch ein Satz zum nächsten. Und eine Beschreibung zumindest ist das, wenn ich schreibe so, führt dann auch dazu, dass sobald sie einmal aufgeschrieben ist, der Raum sich immer weiter öffnet, auch in der Vorstellung. Und dadurch war es dann, also hat sich diese Stadt vor mir, während ich geschrieben habe, entwickelt und konnte dann auch quasi begangen werden, beschreibend.
Ja. Es gibt auch eine hübsche Passage, da resoniert eine Figur über Romanschriftsteller. Einer von denen gehört nämlich zu diesem Red Pack da auf Mali. Und da heißt es, Romanschriftsteller sind mir suspekt. Unter denen, die noch festhalten am Schreiben, sind sie fraglos die eitelsten. Diese schreckliche Geste des Geschichtenerzählens. Wer die Welt so wahrnimmt als einen Haufen guter Geschichten, den sollte man eigentlich das Schreiben verbieten. Was ist das denn für eine Poetik?
Na, es gibt auch eine Gegenpoetik im Buch. Da gibt es einen Lyriker, der quasi von dem Romanschriftsteller auf die gleiche Art charakterisiert wird. Nur dann heißt es eben hier Lyrik, das sind die Eitelsten, die da noch dran festhalten an diesem Schreiben. Aber es ist eben genau, also der Lyriker würde dann eben sagen, dieses Geschichten erzählen, das so auf Pointen rausläuft, das irgendwie dann so einen Bogen hat, wo einem weiß gemacht wird, Geschichten haben ein Ende, lösen sich auf in Wohlgefallen oder was auch immer. Am Ende wird geheiratet oder die Kleinfamilie zusammengeführt. Das ist eben diese Art von Erzählen, gegen die eigentlich angeschrieben werden muss, anstatt dass sie fortgeschrieben werden sollte.
Der Lyriker heißt Judy Frank. Für diesen Namen sollten Sie schon mal einen Preis für die originellste Roman-Namensnennung kriegen. Es geht in dieser Passage nämlich auch noch schön weiter. Da heißt es nämlich, wenn es noch um irgendetwas gehen kann beim Schreiben, dann doch um das, was man eben nicht sofort erkennen kann. Das Nichtwissen, die Ratlosigkeit, die Schweigsamkeit, die Dinge, die Geheimnisse hinter den Symbolen und die Angst, die von diesem Unwissen, von der Leere und der Sinnlosigkeit ausgeht. Das hört sich nur wirklich wie die Poetik eines Roman ehrlich an.
Ja, tatsächlich. Also das würde ich auch sagen. Also da wird vielleicht die Meditation über das eigene Schreiben am fadenscheinigsten in diesem ganzen Text. Aber so ist er angelegt und so arbeite ich in allen Texten vorher auch schon, ist das halt gefühlt so das Wesentliche, was zu sagen wäre, in der Literatur eigentlich nicht ausgesprochen werden darf, weil es dann verschwindet oder weil es dann banal klingt und man so eigentlich nur die Dinge immer umkreisen kann, irgendwie mit einzelnen Erzählungen, Beschreibungen, also irgendwie in so einer Art planetarischen Konstellation sich um sein Schwerezentrum referenziell herumbewegen und hoffen, dass es den Lesenden dann irgendwie aufscheinen möge.
Danke, Roman Ehrlich, für den Besuch.
Ich danke auch.
Alles Gute für Sie und Ihren Roman Malais, erschienen im S. Fischer Verlag. 288 Seiten, kosten 22 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Werner. Das Buch, das mich derzeit am meisten beeindruckt, heißt Die Abenteuer des Werner Holt, geschrieben von Dieter Noll. Es handelt von einer Gruppe Jugendlicher, die die Schrecken des Naziregimes erleben und am Ende in zwei verschiedene Lager fällt, die den Krieg befürworten und die Sinnlosigkeit und die Verbrechen erkennen. Beeindruckt hat mich besonders der Wandel des Hauptdarstellers Werner Holt, der nur auf sich bezogen plötzlich erkennt, dass es auch andere Menschen und andere Schicksale und nicht nur seins gibt.
In Hamburg haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker getroffen. Auch Werner gehörte dazu und er hat die Abenteuer des Werner Holt von Dieter Noll gern gelesen. Es gibt diesen Roman einer Jugend als Taschenbuch im Aufbauverlag mit 519 Seiten für 14 Euro. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine schöne Aktion der Thalia Buchhandelskette. Ein gut bestückter Extra, Pop-up in drei Filialen, mehrere Regalmeter mit rein chinesischer Literatur. Belletristik, Sach- und Kinderbücher. Wer genauer hinschaut, wird allerdings bei der Auswahl stutzig werden, denn kein kritisches Werk oder Wort ist da zu finden. Und ja, tatsächlich ist dieses Arrangement nämlich von außen gekauft von der China Book Trading. Und wer das ist, weiß der Journalist Xi Ming. Er lebt und arbeitet in Deutschland, ist jetzt am Telefon. Guten Tag.
Guten Tag.
Was ist denn diese China Book Trading für ein Unternehmen, Herr Xi?
Das ist ein Staatsunternehmen mit einem gewissen Monopol für Publikation, Import und Export, mit einem Sitz in der Nähe von Frankfurt. Diese Staatsfirma ist zuständig für Selektion, Ausstellung und gegebenenfalls auch Rückruf von Büchern, Publikationen im Ausland. Das sagte eigentlich schon, dass der Auftrag der Firma nicht nur der Handel ist, sondern vor allen Dingen aufzupassen, dass nichts Ungünstiges für die Volksrepublik China ins Ausland kommt.
Was für eine Absicht steckt jetzt hinter diesen zugekauften Regalen in der Thalia Buchhandelskette?
Zum einen ist es jetzt im Moment die Spannung zwischen dem Westen als solchen und China. Man merkt ja, dass die Töne zwischen China und den USA immer schärfer werden. Gegebenenfalls spricht man schon vom Krieg. Auch zwischen China und Europa steigen die Spannungen. Vor kurzem war der chinesische Außenminister in Berlin. Er wurde von Außenminister Heiko Maas ziemlich scharf zurückgewiesen, als er einem EU-Mitgliedstaat scharf attackiert. Und danach gab es auch einige Töne aus Berlin, aus Brüssel, aus anderen europäischen Hauptstädten, die da verlangen, China unter Handelssanktionen zu stellen. Und die Europäische Union ist auch kurz dabei. Das heißt, dass die Politik und Wirtschaft so nicht mehr funktionieren aus der Sicht der chinesischen Regierung. Jetzt denken Sie etwas aus, dass Sie von der Seite der Kultur das ein bisschen kompensieren möchte. Also positives Image von der Volksrepublik in dieser schwierigen Zeit. Aber das geht dann nicht mehr jetzt über das Außenministerium. Es geht auch nicht über das Wirtschaftsministerium. Jetzt versucht man eben durch diese Aktionen Regale zu kaufen, Bücher auszustellen, um allen Welt zu zeigen, wir sind ein ganz normales Land mit einer blühenden Literatur, mit einer Kultur, die also keinen Vergleich sich zu schämen braucht. Ich glaube, das ist auch eine Art Propagandaaktion, um zu zeigen, wir sind friedlich.
Die Thalia-Kette, die zuckt mehr oder minder mit den Achseln, findet das normal, ist halt Business, Geschäft halt. Warum macht Thalia das? Was glauben Sie?
Es gibt einige Unternehmen, also da ist Thalia leider auch nicht das erste, wohl auch nicht das letzte. Wir erinnern uns, dass einige großen Zeitungen vor kurzem auch Sonderzeiten, Seiten an chinesischen Firmen verkaufen, wo sie im Auftrag der chinesischen Regierung Werbung einschalten, wo sie ihr Propagandamaterial unterbringen. Also es ist nicht nur der Buchhandel so. Es ist auch bei anderen Kulturbetrieben, nicht allen, aber bei einigen ist es dann doch sehr, sehr fragwürdig. Und außerdem, Thalia hat ja auch gesagt, wir haben woanders, auf anderen Etagen durchaus kritische Worte. Die sind natürlich aber nicht im Chinesischen, sondern im Deutschen, im Englischen. Und die sind eigentlich nur für europäische Ohren und Augen bestimmt, nicht für Chinesischen. Es ist schon eine Haarspalterei, um zu sagen, wir verdienen das Geld, aber wir beachten auch unsere Prinzipien. Also es ist schon ein sehr schräges Bild.
Glauben Sie, dass da viel Geld im Spiel ist?
Wenn man also wirklich Filialen, ganze Filialen, drei sind es, kaufen und das für eine gewisse Zeit, dann dürfte es nicht sehr billig gewesen sein. Außerdem, für die Propaganda hat China noch nie sehr sparsam sich verhalten. Man gibt also Milliarden um Milliarden aus. Also um ein Beispiel zu nennen, es gibt jetzt in London für kurze Zeit noch ein Fernsehzentrum der chinesischen Zentralfernsehen mit allem drum und dran, mit Studios, mit Kameras, mit Journalisten, mit ganzen Redaktionen. Die ist ganz für ganz Europa zuständig. Das heißt also, für chinesischen Politiker ist es nicht das Geld, das zählt, sondern diese Bombardierung des Publikums mit der positiven Botschaften aus China. Darauf kommt es an.
Sagen Sie uns noch
ein bisschen Geld.
Entschuldigung,
ein bisschen Geld für Thalia ist nicht sehr viel.
Wollten Ihnen nicht ins Wort fallen, Herr Xi. Ein kurzes Wort könnten Sie uns noch dazu sagen. Thalia spricht in einer Mitteilung vom Service für die wachsende chinesische Community in Deutschland mit ihrer Aktion. An wen richtet sich denn Ihrer Meinung nach dann dieses Angebot?
Die Community, das ist ein bisschen ironisch gefärbt. Die Community besteht aus knapp 200.000 Chinesen, statistisch gesehen. Das ist die Zahl des Bundesstatistischen Amtes aus dem Jahr 2018. Heute ist es wahrscheinlich noch etwas weniger. Von diesen Community sind etwa die Hälfte die Studierenden. Also die lesen sowieso kein Bücher mehr, sie lesen Internet. Da brauchen sie Thalia nicht, da brauchen sie noch nicht mal aus deutsche Plattformen. Sie lesen sowieso chinesischen Plattformen, entweder in China selbst oder in Nordamerika. Die andere Hälfte besteht aus Unternehmen zum Beispiel. Die Unternehmen haben ihre Kanäle um ihre Leute zu informieren. Und teilweise gibt es auch strikte Vorschriften, was sie lesen, was sie nicht lesen dürfen. Das heißt also, die Community ist sehr gering. Die nimmt auch nicht unbedingt zu. Eher ist das Gegenteil, dass diese Community sogar noch schrumpft. Das heißt nicht, dass Thalia dadurch nicht eine Ausrede ausdenken kann. Das heißt aber, dass es auch nur eine Ausrede sein kann.
Die Thalia-Kette und ihr aktuelles finanziertes chinesisches Literaturangebot. Danke Ihnen, Shiming, für Ihre Einschätzung.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die uns jetzt gleich zweifach Gelegenheit bietet, an Wilhelm Genazzino zu erinnern, den hinreißenden, hochgeehrten und viel zu wenig gelesenen Frankfurter Schriftsteller. 2018 ist er im Alter von 75 Jahren gestorben. Jetzt gibt es gleich zwei Bücher mit Gesprächen, die wir prompt unserem Kritiker und Genazzino-Kenner Helmut Böttiger ins Fach gelegt haben. Da haben Sie sich gefreut, gell?
Ja, das stimmt. Einen größeren Gefallen hätten sie mir gar nicht machen können. Wer Genazzino erlebt hat, so bis 2018, als er gestorben ist, bei seinen Lesungen, der war eigentlich sofort bezaubert von diesem Mann. Und es geht nicht nur um seine Romane, sondern bei Veranstaltungen zu ihm, Gespräch über seine Bücher, hat er aus dem Stegreif philosophische, literarische Sentenzen entwickelt, die voller Überraschungen waren, und hat das Publikum wirklich vor Erstaunen glücklich gemacht.
Fast eine Komödie, so heißt der erste Band, herausgegeben von Ulrich Rüdenauer. Was sind das für Gespräche?
Ulrich Rüdenauer hat Genazzino über die Jahre hinweg journalistisch begleitet. Angefangen mit dem Büchnerpreis 2004 bis kurz vor seinem Tod, als er seinen Nachlass ans Literaturarchiv Marbach gab. Und anhand dieser konkreten journalistischen Ausgangssituationen entfalten sich die Gespräche dann auch über das Werk. Und man erfährt so einiges. Es gibt Überschneidungen mit dem anderen Interviewband, zum Beispiel über die frühe Pardonzeit, die er sehr schön beschreibt, dass er letztlich doch in dieser Form von Satire nicht ewig zu Hause war. Und er beschreibt sehr schöne Situationen, warum er in Frankfurt oder Mannheim durch die Straßen gehen will und nicht in Paris. Paris sei für einen Schriftsteller viel zu anstrengend.
Es ist ein vergleichsweise schmales Bändchen, kaum 40 Seiten, aber so der Genazzino-Geist, der kommt raus, der wird deutlich.
Ja, das merkt man so in den einzelnen Improvisationen. Also er beschreibt ja immer seinen Zugang zur Welt und es gibt eine sehr wichtige Stelle, dass er sagt, wenn er weitergemacht hätte als Redakteur in so einer Zeitung wie Pardon oder als Lokalredakteur früher bei der Rhein-Neckar-Zeitung als Mitarbeiter, dann wäre er zum Zyniker geworden. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis bei Genazzino. Bei allem, was er beschreibt, die Welt ist ja entsetzlich. Die dringt auf den Menschen ein, der ein bisschen sensibel ist. Die Welt ist nicht auszuhalten. Und er beschreibt es genau in dieser Form, aber er wird nicht zynisch dabei. Und das kommt in diesen Gesprächen sehr schön zum Vorschein.
Und wie ist das im zweiten Band von Anja Hirsch? Der Weg ins Offene heißt der Wilhelm Genazzino, wie ich Schriftsteller wurde. Auch das sind Gespräche. Der Titel, der scheint aber auf mehr Biografisches zu deuten.
Ja, Anja Hirsch hat die erste Dissertation über Genazzino geschrieben und hat über Jahre hinweg lange Interviews über sein Leben, seine Biografie mit ihm geführt. Und das sind jetzt Auszüge in dieser übrigens ganz herausragenden Zeitschrift Schreibheft, die man als erstes zur Hand nehmen sollte, wenn es um Gegenwartsliteratur geht. Und da geht es wirklich ins Detail in der Sozialisation von Genazzino. Man erfährt etwas über die Sprachlosigkeit der Eltern, über die Mangelwirtschaft in der Nachkriegszeit, wo man merkt, wie sich da etwas aufbaute. Und gerät Genazzino auch in seine Assoziationsschleifen, von denen man nicht genug kriegen kann. Es kommen dann so Sätze, die man sich eigentlich einrahmen lassen möchte, wie zum Beispiel: Weder tritt die Katastrophe ein, noch die Erlösung, sondern es kommt der nächste Tag.
Für wen, Helmut Böttiger, sind diese Gespräche nun interessant? Ich meine, klar, für alle Genazzino-Historiker, für die Literaturwissenschaft und natürlich für Liebhaber und Kenner, wie Sie jetzt einer sind, wären die beiden Bände aber auch eine Chance, diesen Schriftsteller überhaupt einmal zu entdecken.
Ja, das ist für Leute interessant, die eigentlich wissen möchten, was das Geheimnis der Literatur ist. Und da kommt einiges zum Vorschein, weil das ist bei Genazzino erstaunlich gewesen. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich ihn sehe, weil er war im Literaturbetrieb so ein Gegenpol, ein magischer Gegenpol. Es ist ja alles entsetzlich. Die Leute zerplatzen vor Konkurrenz, vor Neid, vor Intrigen. Jeder attackiert irgendwie den anderen und geltungssüchtige Literaturfunktionäre spielen sich in den Vordergrund. Und Genazzino, an dem prallte das alles ab. Und das lässt sich in diesen Gesprächen sehr schön nachvollziehen, wie die Literatur eigentlich wirkt im Text, in der Person. Und das ist etwas anderes, als was einem alltäglich immer widerfährt.
Zwei Bände mit Gesprächen mit Wilhelm Genazzino. Einmal von Ulrich Rüdenauer unter dem Titel Fast eine Komödie und dann von Anja Hirsch Der Weg ins Offene. Beide Bände kosten jeweils überschaubare 15 Euro. Die genauen bibliografischen Angaben stellen wir mit der Rezension von Helmut Böttiger auf unsere Lesart-Seite für Sie unter www.deutschlandfunkkultur.de. Danke Ihnen, Helmut Böttiger. Wie immer zum Wochenausklang hören wir auf literarische Stimmen von Kolleginnen und Kollegen aus dem deutschen Buchhandel. Und heute telefonieren wir nach Schleswig-Holstein, wo in Kiel Hauke Harder mit seiner Frau Sonja die Almut-Schmidt-Buchhandlung betreibt. Hallo, schön, dass ich Zeit für uns nehme, Herr Harder.
Ja, moin moin, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben gerade eben über den Fall Thalia gesprochen. Sie haben sich das auch angehört, Herr Harder, dass da also irgendwie ein staatlich finanziertes Buchunternehmen, chinesisches, hier so ein paar Regalmeter kauft bei Thalia und dann halt konforme chinesische Literatur ausstellt. Was sagen Sie denn zu so als Kollege?
Ja, also ich kann es erstmal vorweg, also ich kann es, wenn man Geld braucht, kann man sowas ja irgendwie wirtschaftlich nachvollziehen. Aber ich persönlich, für mich wäre es nichts, weil ich finde, es nimmt ja auch ein bisschen Glaubwürdigkeit innerhalb meiner eigenen Verkaufsräume. Und deswegen finde ich es schwierig. Ich finde, ja, für mich persönlich wäre es schwierig. Weil wenn man Geld braucht, wie gesagt, es gibt ja gewisse Modelle, wo man immer wieder solche Lokalitäten trifft, wie auch Regalfläche vermieten etc. Das ist ja alles irgendwie legitim, aber wenn es doch sehr ins Politische oder was auch immer abdriftet, finde ich es schwierig, weil meine Buchhandlung ja doch irgendwie auch, ja.
Ja, weil man auch einen Ruf zu verteidigen hat.
Genau.
Dankeschön, Harder, für diesen Kommentar zu diesem aktuellen. Jetzt wollen wir aber Ihre Empfehlung hören. Ne? Drei haben Sie für uns ausgesucht und wir beginnen mit Liebenden bei den Dünen. So poetisch hört sich eine Novelle der Schweizer Autorin Lou Bonauer an. Was ist das denn für eine Erzählung, die Sie anscheinend so beeindruckt hat?
Es ist ein Autor, Lou Bonauer. Oh. Lou ist eine Abkürzung von einem Namen. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier nennen darf. Ich lasse mir das einfach bei Lou Bonauer.
Sehen Sie, das ist wieder so ein Fall. Hey, guck gefälligst mal vorher nach. Ne?
Ja. Es war ja für mich auch eine Überraschung. Der Verlag hatte mir dieses Buch halt gezeigt. Ich habe es gelesen. Ich war komplett begeistert. Aus dem Grund heraus, weil es für mich einreiht in die große Literatur, die Liebesliteratur aus der Weltgeschichte, Weltliteraturgeschichte. Da finde ich, ja, gehört es fast schon für mich emotional hin, weil mich das so überrascht hat. Es ist eine feine Geschichte, die die Liebe in den Vordergrund stellt, aber auch gleichzeitig das Gegenbild, also den Tod. Wir lernen halt ein altes, liebendes Ehepaar kennen, die in den Dünen sitzen und sich damals, als sie sich kennengelernt haben, beschlossen haben, weil ihre Liebe war immer ihnen genug. Sie haben dann beschlossen, dass sie auch dann, wenn es nicht mehr weitergeht, gemeinsam gehen möchten. Dieser Tag ist jetzt da und sie sitzen in den Dünen, trinken in Sterbeli, aber ein paar Stunden später wacht er auf. Und das ist so dieser Spannungsmoment im Buch. Was ist vorgefallen? Was ist passiert? Die Rückblenden, was vorher kommt. Und auch sprachlich schön, weil dort werden Worte nicht mehr sagen können. Verwendet Lou Bonauer einen Kunstgriff, das heißt, dann bleibt das Schweigen. Und das fand ich einfach tolles. Also für mich eine Überraschung.
Mhm. Die Liebenden bei den Dünen, die Novelle von Lou Bonauer, ist im Zürcher Kommode Verlag erschienen. Und jetzt gehen wir auf eine Insel mit Ihnen, Herr Harder. Die Insel der verlorenen Erinnerung, so heißt der Roman von Yoko Ogawa aus Japan. Das Buch ist ein schon internationaler Bestseller. Jetzt gibt es ganz neu die deutsche Übersetzung. Und warum legen Sie sie uns ans Herz?
Aus dem Grund, weil es aktuell ist. Also es ist ja, was ich schon sagte, es ist 1994 dann erschienen. Es hat auch viele Preise schon gewonnen, jetzt in der deutschen Übersetzung. Und es ist einfach eine tolle Geschichte, weil sie einfach vieles im Vordergrund stellt. Also es ist eine Insel, wo Surreales erscheint. Das heißt, die Menschen haben sich dort mit zwei Phänomenen zurechtschlagen. Einmal das Vergessen und einmal den totalitären Staat. Das Vergessen ist etwas, was sich langsam in der Gesellschaft einschleicht, was dann plötzlich verschwindet und auch in dem Bewusstsein der Menschen verschwunden ist. Und eine Polizei hier eingreift, damit das Verschwunden auch tatsächlich verschwunden bleibt. Also dementsprechend großartiger Text und sehr aktuell, märchenhaft, aber trotzdem phänomenal.
Der Roman von Yoko Ogawa, Die Insel der verlorenen Erinnerung, ist jetzt auf Deutsch im Liebeskind Verlag veröffentlicht. Und nun zum dritten wird's kriminalistisch mit Gary Disher. Den habe ich selbst im Urlaub entdeckt, Herr Harder. Unsere Krimi-Leute hier im Deutschlandfunk Kultur haben ihn mir empfohlen, australischer Autor. Super fand ich zwei Bücher, die ich da gelesen habe. Sie haben ein ganz neues ausgewählt, das ich noch nicht kenne, Hope Hill Drive. Erzählen Sie, worum geht es da und warum finden Sie es toll?
Also es ist, was ich bei Disher so toll finde, seine Krimis sind eigentlich mehr auch Gesellschaftsstudien. Und man taucht ein mit diesem Roman in eine Welt, die so fern ist. Und das macht er eigentlich toll. Man hat das Gefühl, man ist dabei. Und das ist eigentlich die Fortsetzung von dem Erfolgsroman von Bitter Wash Road. Also wir haben hier denselben Protagonisten, Paul Hirschhausen, Hirsch genannt, der als Kummerkasten durch die Gegend dort fährt, sich alles anhört, Kleinstdelikte auflöst, dann in einen Fall hineingerät, wo Pferdemorde passiert sind, dann kommt es zu weiteren Morden. Aber es geht halt auch dann darum, die Gemüter herunterzukochen. Es ist ein Roman, der vor flimmernder Hitze praktisch spielt. Man ist zwar im Dezember, zur Weihnachtszeit, aber es ist so heiß, dass selbst der Teer auf der Straße schmilzt und man selber als Leser das Gefühl hat, ich bin dort, ich bin komplett mit diesem Buch nach Australien gereist. Und das macht Gary Disher mit seinen Krimis immer großartig und macht einfach großartige, tolle kriminalistische Unterhaltung, die mir immer sehr viel Spaß macht mit ihm.
Das ist jetzt ein toller Tipp schon für mich, weil ich habe nämlich genau Bitter Wash Road gelesen und Hirschhausen, dieser deutsche Name, ne, das klingt irgendwie so lustig, weil der immer dann Hirsch genannt wird. Ist das denn dann auch wieder so, Herr Harder, dass man da so dieses australische Outback so kennenlernt, wo sich wirklich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, der ist dann so auf so einem Dorf und ist da irgendwie so kaltgestellt, weil es ging es um irgendeinen Skandal. Also man schmeckt den Staub beim Lesen sozusagen auf der Zunge.
Das können Sie hier auch wieder. Also es spielt wieder in Tiverton, also dieser kleinen Stadt in Australien, irgendwo im Outback. Und man ist wirklich dabei. Man atmet diesen Staub, wie Sie schon so schön gesagt hatten. Man ist mit ihm im Auto und fährt durch die Gegend und hat einfach, für mich war es Kopfkino, was bei mir gleich losging. Das macht er aber eigentlich mit all seinen Krimis auf diese Weise.
Schön. Und im Unionsverlag, da kommen die deutschen Ausgaben übrigens von Gary Disher heraus und auch Hope Hill Drive.
Auch übersetzt beide von derselben Übersetzer, von Peter Thorberg.
Richtig schön übersetzt auch. Danke nochmal, Herr Harder. Diese Angaben zu dem Titel, wir stellen die Übersetzer immer extra noch auf unsere Website, die Seitenzahlen und die Preise unter www.deutschlandfunkkultur.de. Hauke Harder von der Almut-Schmidt-Buchhandlung in Kiel hat uns beraten und die Bücher empfohlen. Vielen Dank dafür und alles Gute Ihnen und Ihrem Geschäft.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss, Herr Harder.